Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andy Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute wieder in meinem Büro, aber virtuell mir gegenüber sitzt Dr. Eva Stüber. Eva, hi.
Hi, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Tag auch an dich. Eva, du bist Mitglied der Geschäftsleitung des IFH Köln, des Instituts für Handelsimmobilien in Köln.
Handelsforschung,
Verzeihung. Da siehst du mal, was ich für ein Immobilien-Nerd bin, dass ich dann immer schon von Handelsimmobilien spreche. Aber Handelsimmobilien sind für euch ja einfach nur der Ort, an dem die Party stattfindet. Aber das, was darin stattfindet, das ist genau dein Forschungsgebiet.
Ja, wir beschäftigen uns mit dem, was in den Immobilien stattfindet, was online stattfindet, was dazwischen stattfindet, was man braucht an Geschäftsmodellen, an Kommunikation, um zukunftsfähig dann auch unterwegs zu sein.
Du bist seit 2012 bereits beim Institut für Handelsforschung. Das heißt, du hast dieses Jahr dein 10-jähriges Jubiläum. Eine Tochter, die man vielleicht auch kennt vom IFH Köln, ist das ECC. Und da hast du im Vorgespräch schon lustigerweise gesagt, das wurde 1999 gegründet. Da war das Thema Onlinehandel irgendwie so in noch nicht aller Munde. Oder es wurde noch gern klein geredet, oder?
Ja, noch nicht mal klein geredet. Viele wussten gar nicht, was da passiert, beziehungsweise man hat das so ein bisschen belächelt, dass man jetzt über das Internet Dinge verkaufen kann. Und das IFH war an der Stelle wieder als Pionier unterwegs und hat gesagt, Leute, passt mal auf, da passiert was ganz Neues, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Hat das natürlich dann auch fundiert an Zahlen, Daten und Fakten dargestellt und die Akteure und Akteurinnen der Handelsbranche mit auf die Reise genommen und darüber hinaus auch immer weitere Akteure. Und so sind wir dann heute jetzt auch im Stadtkontext in der Immobilienwirtschaft unterwegs, weil diese Entwicklung, die sich im Handel damals schon abgezeichnet hat, hat ja dann letztendlich dann auch ihre Folgen für die anderen Nutzungsgruppen.
Wir können ja schon mal einen kleinen Cliffhanger für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen. Wir werden heute mehrfach den Begriff Tinder verwenden. Und werden den im Stadtkontext verwenden. Aber bis dahin habe ich noch ein, zwei Fragen an dich. Du hast bereits promoviert zum Thema Personalisierung im Internethandel. Das heißt, man könnte sagen, du kommst aus dem E-Commerce und bist da eine renommierte Expertin. Wie genau sieht denn dein Forschungsbereich beim IFH aus?
Ja, ich komme aus dem Online-Bereich. Ich war aber auch sehr, sehr viel im stationären Bereich unterwegs. Meine Diplomarbeit habe ich zum Thema multimodale Erlebnisvermittlung im Einzelhandel geschrieben. Also mit allen Sinnen wahrnehmen, erleben. Und das ist auch das, was mich letztendlich auszeichnet. Sehr, sehr viel im Online-Bereich gemacht. Entwicklungen, Strategien, aber auch die Verbindung gerade zwischen online, zwischen stationär, das Verständnis der Zielgruppen, das ja ganz entscheidend ist. Was sind die Bedürfnisse? Wie können die letztendlich befriedigt werden? Und wie wird das Ganze dann auch in eine Strategie umgesetzt? Wie nimmt man auch die Menschen mit im Unternehmen, in der Kommunikation? Das sind alles Felder, mit denen ich mich beschäftige in meinem Alltag.
Nun hat das Thema stationärer Einzelhandel, aber auch Onlinehandel natürlich durch die 2 Jahre Pandemie, in denen wir uns bereits befinden. Es ist Stand heute ein Ende in Sicht, zumindest der stärksten Beschränkungen. Mal schauen. Aber das Thema Einzelhandel ist in aller Munde. Wir sehen an vielen Stellen, Filialen müssen schließen, Einzelhändler ziehen sich zurück. Wie genau ist denn die Lage des Einzelhandels in Deutschland?
Ja, ich glaube, der Einzelhandel ist ja eine der Branchen, die am stärksten durch die Pandemie betroffen sind. Und wir haben ja vorher schon gesehen, dass der Wandel in vollem Gange ist. Jetzt ist das für den Handel nichts Neues. Der hat sich immer wieder neu erfunden, ist von Bedienungsprinzip auf große Flächen gewandert, hat sich auf die grüne Wiese verbreitet, hat den Onlinehandel entdeckt. Was momentan die große Herausforderung ist, ist die Geschwindigkeit der Entwicklungen. Und das macht es für viele so richtig herausfordernd, weil es bleibt eigentlich gar keine Zeit mehr, irgendwas anzupassen, etwas neu zu machen. Die Kollegen und Kolleginnen haben das mal berechnet. Wir leben momentan in einer Phase, die um 7 Jahre beschleunigt wurde durch die Pandemie. Das heißt, das, was für 2030 ursprünglich prognostiziert wurde vor der Pandemie, das wird schon Ende nächsten Jahres eintreffen. Und dazu gehört natürlich auch ein Ladensterben, was zum einen daherkommt, dass viele Filialisten sich neu aufstellen, dass gewisse Standorte nicht mehr attraktiv sind, dass aber auch gerade im inhabergeführten Einzelhandel keine Nachfolge gefunden wird und dass sich das Ganze potenziert. Das heißt, es geht zum einen darum, natürlich online aktiv zu werden, aber zum anderen aber auch ein neues Geschäftsmodell zu finden. Wie soll denn überhaupt Geld verdient werden? Mit welchem Leistungsangebot tritt man an die Kunden und Kundinnen heran?
Nun, werden sich unsere PropTalk-Kenner die Frage stellen, also erstens, Handel ist ein existenzielles Thema, ist einer der größten Wirtschaftssektoren, die wir in Deutschland haben. Dennoch ist das hier ein Immobilien-Podcast. Wir haben dich aus einem sehr guten Grund eingeladen. Das Thema Innenstadt-Immobilien spielt bei euch eine exponierte Rolle und ihr habt ein datengetriebenes Geschäftsmodell entwickelt, beziehungsweise eine Art Matching-Plattform, ein Tinder für Innenstadtimmobilien. Vielleicht kannst du dazu mal etwas erzählen.
Ja, auf jeden Fall, weil was ich ja gerade umschrieben habe, ist, dass die Welt sich komplett neu aufstellt. Große Veränderungen und große Veränderungen zeigen, dass man neue Herangehensweisen braucht. Und wir haben gesagt, wie will denn jetzt so eine Innenstadt überleben und handlungsfähig bleiben, wenn der größte Mieter mit dem Handel letztendlich nicht mehr so funktioniert, wie er dann auch vor der Pandemie oder vor 10 Jahren noch funktioniert hat. Und wir haben ja gerade während der Shutdown-Phasen in der Pandemie gesehen, dass in den Innenstädten nichts mehr los war. Es gab ja keinen Grund, Handel, Gastronomie waren geschlossen. Und da hat man nochmal ganz klar vor Augen geführt bekommen, dass es ja eine ziemliche Eintönigkeit gibt, die auf diese beiden Anbieter konzentriert sind. Das heißt, nur noch eine kommerzielle Funktion vorhanden ist. Das Thema Wohnen immer stärker herausgedrängt wurde. Soziale Begegnungsstätten, nicht soziale, nicht kommerzielle Themen dort nicht stattfunden. Da haben wir gesagt, das muss sich letztendlich ändern, beziehungsweise das ist auch gemeinsam festgestellt worden in verschiedenen runden Tischen, die das Bundeswirtschaftsministerium ausgerichtet hat. Und es wurde sehr konstruktiv diskutiert zwischen den verschiedenen Gruppen, die dort teilgenommen haben. Das waren Verbände, das waren Kammern, das waren aber auch Anbieter vor Ort. Und es hat sich dann aber auch gezeigt, dass die Kommunen gar nicht in der Lage sind, etwas daran zu verändern, irgendetwas zu steuern, weil sie gar nicht wissen, wie überhaupt die Ausgangssituation ist. Und an der Stelle packen wir gerade an mit den Stadtlaboren für Deutschland, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, und bauen eine Plattform, die letztendlich in die Hand der Kommunen kommt für die Steuerung mit relevanten Daten, mit neuen Prozessen, mit neuen Herangehensweisen, damit eine vitale Innenstadt entstehen kann, damit klar ist, was ist denn die Ausgangssituation von der Anbieterstruktur, wo haben wir denn Leerstand, was ist denn auch so eine Positionierung einer Stadt, wo will sie denn letztendlich hin, um dann zu schauen, was sind passende Anbieter, die entsprechend angesiedelt werden können. Und das passiert dann alles mit der Technologie, die vorhanden ist, mit den Daten, die da sind, das dann über einen Matching-Algorithmus letztendlich ausgeführt wird und Standort und Anbieter passend zusammengebracht werden. Das heißt, wir tindern an der Stelle auf ganz anderer Ebene.
Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Investor bin, dann kann ich sozusagen meinen Leerstand melden auf eurer Plattform. So ein bisschen wahrscheinlich skizzieren, ne? Wie ist die Qualität, wie ist auch die Struktur des Umfelds, wobei ihr das wahrscheinlich sowieso schon analysiert in den jeweiligen Einkaufsadressen. Und dann kann ich darüber auch Nutzer gewinnen, also Mieter.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist das Spannende an dem Thema. Das wird nur funktionieren, wenn alle auch mitmachen. Die Plattform wird entsprechend bei der Kommune liegen. Die wird nicht frei verfügbar sein. Wir reden ja hier von ganz, ganz sensiblen Daten. Niemand möchte öffentlich zeigen, wo Leerstand sein wird in einem halben Jahr oder möchte seine Mietpreise bekannt geben. Aber es ist natürlich gut zu wissen, in welchem Umfeld ist man, was für Frequenzen sind denn dort vorhanden, was für eine Kaufkraft habe ich denn auch. und vor allem dann einfach und bequem an neue Anbieter zu kommen. Vielleicht auch an Konzepte, die man selbst nicht auf dem Schirm hat, dass man auch qualifizierte Zwischenmiete einfügt, das gar nicht nur als Notnagel sieht, sondern auch als Beitrag zur Attraktivierung eines Standortes, dass man vielleicht auch in die Situation kommt, dass man unterschiedliche Nutzungskonzepte je nach Tageszeit hat und damit nicht nur die eigene Immobilie aufwertet, sondern letztendlich einen Beitrag für den gesamten Standort leistet. Und das ist dieses Umdenken, was für die Zukunft hochrelevant ist, das letztendlich nicht nur von der eigenen Immobilie aus gedacht wird, sondern die als Teil des Standorts vor Ort gesehen wird und man die Möglichkeit hat, im Dialog zu sein mit der Kommune, aber auch mit relevanten Anbietern.
Eure Plattform beginnt ja, oder die Stadtlabore, ihr habt dafür erstmal 14 Modellstädte ausgewählt, wahrscheinlich auch im sehr engen Dialog mit den jeweiligen Kommunen. Einwohnergrößen von 60.000, ich sag mal der klassischen Mittelstadt, hin zu einer Stadt mit 1 Million Einwohner. Welche könnte das wohl sein, wenn man sich den Namen des IFH anschaut und euren Geschäftsort? Mir fällt auch nur eine Stadt in Deutschland ein, die exakt 1 Million Einwohner hat. Aber wie sieht die Arbeit mit diesen 14 Modellstädten aus? Ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich schwerer ist in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern, die vielleicht für viele Filialisten auch einfach zu klein ist, zu arbeiten, als in Köln beispielsweise.
Das ist ganz interessant und ich würde zuerst noch einen Schritt zurücktreten. Wieso arbeiten wir überhaupt mit Modellstädten an dieser Stelle zusammen? Und wir haben nur 16 Monate Projektlaufzeit, das heißt Ende diesen Jahres muss unsere Lösung dann schon einsatzfähig sein. Und wieso sind wir nicht einfach den schnellen Weg gegangen und entwickeln am Schreibtisch und stellen dann Ende des Jahres etwas zur Verfügung? Das wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, das wäre schneller gewesen, aber es wäre nicht so wirkungsvoll. Da wir natürlich durch den Einsatz und den Austausch mit in der Verprobung mit den Modellstädten sehr, sehr viel lernen, die Modellstädte sehr viel lernen und wir überhaupt erstmal feststellen können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und bei der Auswahl der Modellstädte hat zum einen die Ortsgröße eine Rolle gespielt, die du ja schon angesprochen hast, aber auch die regionale Verteilung, weil wir sind ja ein föderaler Staat und haben überall unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Das heißt, wir sind in den unterschiedlichsten Bundesländern von Norden nach Süden, von Osten nach Westen dann auch unterwegs und hatten auch so ein paar Annahmen vorher, umso kleiner, umso schwieriger von der Anbieterseite, so leichter von der Organisation vielleicht und haben gesehen, dass das gar nicht so ist. Also es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie die Akteure an den Orten dann auch schon miteinander vernetzt sind, was man vielleicht schon ausprobiert hat und die Gleichung größer ist gleich besser, konnten wir sehr, sehr schnell dann auch widerlegen. Und es ist sehr, sehr wertvoll, diesen Dialog zu führen, im Austausch zu sein und gemeinsam zu lernen. Und das, was die Modellstädte leisten, das ist wirklich Wahnsinn. Und das hat sich schon bei der Auswahl gezeigt. Es war von vornherein klar, dass wir nicht viel Zeit für die Umsetzung haben. Und auch die Antragsphase war sehr, sehr kurzfristig anberaumt. Und die Modellstädte haben einfach gezeigt, dass sie auch Geschwindigkeit können, dass sie innovativ sind. Und das zeigt sich jetzt auch im Projekt. Es ist Wahnsinn, was geleistet wird von allen Ansprechpersonen, die da mit vollem Herzblut dabei sind, im Austausch mit anderen Ämtern, mit der Immobilienwirtschaft vor Ort, die Verträge schließen, die Daten zusammenbringen, die das Ganze verproben, die Dienstleister beauftragen. Und immer wieder ihren Input einfließen lassen, gemeinsam ihre Fragen beantworten und das brauchst. Und wie das letztendlich dann auf Anbieterseite funktionieren wird, das werden wir sehen. In diese Phase treten wir erst Mitte des Jahres ein, dass wir dieses Matching dann auch lostreten. Momentan gibt es diesen Algorithmus noch gar nicht in der Variante. Es fehlen aber auch noch die grundlegenden Daten. Und das ist ja letztendlich das Besondere. Wir müssen ja agil entwickeln. Es gab zum Projektstart nichts an der Stelle. Es gab keine Technologie, es gab keine Daten. Es gab nur den Wunsch, gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten, dass wir unsere Innenstädte vitalisieren, dass wir in den Dialog kommen und dass wir gemeinsam etwas schaffen. Und wir haben jetzt aktuell den Prototypen allen Modellstädten dann auch ausgerollt. Die Datenerhebungen vor Ort laufen. Wir spielen zentral Daten ein. Es wird eifrig an Schnittstellen gebaut, damit die Daten auch in ihren originären Systemen liegen bleiben können und wir nur bequem darauf zugreifen und entsprechend den Ausgangsbedingungen vor Ort erfolgt permanent die Weiterentwicklung.
Gerade beim Thema Datenerhebung, einer eurer Mitstreiter, die ihr auch beim IFH Köln habt, beziehungsweise bei eurem Projekt, ist Nico Ströder, ein guter Bekannter hier auch aus dem Podcast und natürlich auch von der Ivana AG. Nico unterstützt doch, so wie ich ihn kenne, mit Sicherheit auch mit High Street, oder? Also das Thema Frequenzzählung, Passantenzählung, das ist ja sein Business.
Auf jeden Fall. Erstmal viele Grüße an Nico an der Stelle. Genau. High Street ist ein Partner. Wir haben natürlich verschiedene Vergabeverfahren gehabt und haben von Anfang an gesagt, wir brauchen das Thema Frequenzmessung und freuen uns sehr, dass wir die High Street als Laserverfahren gewinnen konnten. Wir kommen dem Charakter der Labore entsprechend auch nahe. Nämlich wir haben auch die handybasierte Frequenzmessung mit integriert, um dann auch zu schauen, was sind die Use Cases für beide Fälle, wo setzen wir letztendlich an, wie ergänzen die beiden sich. Und das Beispiel von Nico ist an der Stelle auch sehr, sehr gut. Damit Nico messen kann, damit er Daten liefern kann, müssen erstmal die Laser angebracht sein. Und auch das braucht letztendlich Zeit. Das müssen letztendlich Fragen beantwortet werden. Wie funktioniert das mit der Stromversorgung? Wer kommt für welche Kosten auf? Wenn wir jetzt hier Denkmalschutz haben, das sind alles Grundlagen, die es zu meistern gilt, bevor man letztendlich an die Daten herankommt. Und da ist es natürlich gut, dass man so starke Partner dann auch hat, die das gut umsetzen. Und ich glaube, in fast allen Modellstädten sind die Prozesse auch schon sehr weit, beziehungsweise die Laser hängen schon, dass die Daten da auch bald fließen können.
Lass uns vielleicht mal über das Thema Investorenseite, also Eigentümerseite, ist ja egal, ob es die Investoren oder die Asset Manager sind, sprechen. Du hast gesagt, viele tun sich schwer, weil sie eben sehr auch sensible Daten herausgeben müssen. Es geht um laufende Mietverträge, es geht um die Miethöhe natürlich, um die Länge der Mietverträge. Also eins eurer Ziele ist ja auch, eine gewisse Art Frühwarnsystem für Innenstädte zu entwickeln, dass man sagen kann, wir steuern hier auf eine Phase zu, in der wir echte Probleme kriegen können. Ihr wollt mit Sicherheit auch Mieterdaten haben. Wie genau sieht denn diese Schnittstelle zur Immobilienwirtschaft dann aus? Also habt ihr das schon, ich sag mal, habt ihr da schon gute Erfahrungen gemacht?
Ja, es ist ganz spannend, wenn man mit so einem neuen Thema losläuft und dann direkt auch ganz unterschiedliche Nutzungsgruppen dazu braucht. Und beim Thema Immobilienwirtschaft haben wir am Anfang ganz viel gesagt, das wird schwer, wie soll das vorangehen? Und der Vorwurf, der direkt dann auch immer kam, war, ihr nehmt den Maklern das Geschäft weg mit der Plattform. Und ich bin immer ein Fan davon, sich erstmal anzuhören, was geplant ist und wie man denn vorgeht. Und nach dem Gespräch habe ich eine sehr, sehr große Offenheit erlebt und fand das total faszinierend, weil natürlich auch die Eigentümer, aber auch die Makler oder die Asset Managers sehen, dass es so nicht mehr weitergeht, wie es momentan läuft. Und mit dieser Plattform hier ein Ökosystem wachsen sehen, mit dem sie besser agieren können. Mit dem jetzt, wenn wir auf die Makler nochmal fokussieren, letztendlich die Rolle ganz neu ausgelebt werden kann, mit einer ganz anderen Qualität, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und was wichtig ist, wenn man sensible Daten zur Verfügung stellt, muss man wissen, wo kommen denn diese Daten hin, wer wird Zugriff haben, wie wird man da, wird damit umgegangen. Und deswegen ist das Thema Datenschutz bei uns natürlich ganz, ganz wichtig. Wir sind da sehr transparent und wir sind vor allem sehr dialogbasiert unterwegs. Also wer Fragen stellt, kann auch Antworten bekommen. Wer direkt verurteilt, kann sich ja an der Stelle dann auch nicht weiterentwickeln. Und so haben wir schon sehr, sehr viele gute Gespräche geführt. Wir haben ja auch einen Projektbeirat, der letztendlich auch die verschiedenen Positionen dann auch berücksichtigt, dass wir das auch einfließen lassen können. Also wir kommen originär aus dem Handelsumfeld. Ich bin jetzt auch keine Expertin für die Immobilienwirtschaft und möchte mir das gar nicht anmaßen, aber ich kann sehr, sehr gut zuhören. Ich kann Leute zusammenbringen und ich kann helfen, dass wir eine Lösung haben, die letztendlich allen einen Mehrwert bringt. Und Müssen direkt alle Daten zur Verfügung gestellt werden? Nein, aber klar ist, umso mehr Daten zur Verfügung gestellt werden, umso besser kann am Ende der Algorithmus dann auch funktionieren, was das reinspielt. Und deswegen laden wir alle ein, mitzumachen, sich das mal anzuhören. Wir haben jetzt auch eine Webinarreihe gestartet, bei dem wir das Projekt regelmäßig vorstellen, damit wir Anknüpfungspunkte bieten. Wir bauen unsere Projektwebsite Schritt für Schritt weiter aus, damit man gemeinsam lernen kann und Punkte berücksichtigen kann, die für einzelne Nutzergruppen dann auch wichtig sind. Und so entwickelt sich unser Zielsystem agil weiter, unsere Vorgehensweise. Und jeder Tag endet letztendlich mit einer langen Liste an Learnings, die wir gesammelt haben und in der Umsetzung
haben. Zum Thema agile Weiterentwicklung. Solche Leerstandsmelder sind ja auch im Prinzip die Vorstufe für eure Matching-Plattform oder auch hier nochmal den Begriff Tinder. Diese Leerstandsmelder gibt es ja auch im Wohnungssektor. Also gerade in Berlin ist das zum Beispiel ein großes Thema zu sagen, wo gibt es denn noch leerstehende Wohnungen, die vielleicht auch zweckentfremdet werden. Das könnte doch ein zusätzliches neues Geschäftsmodell sein. Vielleicht nicht für das Institut für Handelsforschung, aber doch irgendwie mit der Plattform, oder?
Ja, die sind auch gerade mit dem Prototyp im Rollout in den Modellstädten, dass auf den kommunalen Webseiten Leerstandsmelder integriert werden, deren Daten letztendlich dann auch wieder in die Plattform fließen, dass man den Zugang möglichst einfach macht, dass es gar nicht kompliziert ist, dass auch erstmal eine Grundlage dargestellt wird und dass die Wirtschaftsförderung dann auch in der Lage sind, zu reagieren, zu agieren. Das ist ja so ein Kernthema. Datenschutz ist wichtig. Aber wenn die Wirtschaftsförderung gar nicht in der Lage ist, in Kontakt mit den Eigentümern und Eigentümerinnen zu treten, ist das natürlich herausfordernd für das Geschäft. Und viele haben gar keinen Zugriff auf diese Daten. Die dürfen die Ansprache gar nicht durchführen. Und wie will man einen gemeinsamen Dialog starten, wenn man gar nicht weiß, wer das Gegenüber ist und keinen Weg hat, letztendlich in die Kommunikation zu drehen. Und deswegen finde ich es so spannend, wenn man auch von dieser Seite sagt, Mensch, hier sind wir als Immobilienwirtschaft, als Eigentümer, als Asset Manager, sprecht uns an, wir wollen miteinander lernen. Wir haben schon einige Veranstaltungen immobilienwirtschaftlicher Dialog in den Modellstädten vor Ort gehabt, wo eingeladen wurde, dass man in den Dialog kommt, dass man sich einmal kennenlernt. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Voraussetzung bei aller Digitalisierung, die wir dann auch haben, dass die Menschen miteinander arbeiten, die wird es ja weiterhin geben und dass da ein persönliches Verständnis dann auch vorhanden ist. Und man dann erstmal die Möglichkeiten kennenlernt und den Nutzen, die so eine Zusammenarbeit dann auch bringen kann.
Ja, total. Und es bringt auch unsere Branche dazu, mal wieder einen Beitrag zu leisten zum Thema Transparenz. Ja, also das, ich glaube, Intransparenz ist ohnehin eines der großen Imageprobleme unserer Branche. Wie du es schon sagst, du siehst riesige Immobilien und keiner weiß, wem sie gehören.
Ja, und das ist der erste Schritt, mit dem man loslaufen kann. Und man fängt mal an, so ein bisschen den Vorhang zu lüften. Ob man ihn dann ganz aufzieht, das kann man ja entscheiden. Aber erstmal eine Offenheit mitzubringen, sich anzuschauen, was da Neues kommt. Ich habe passenderweise gestern einen Podcast gehört, da ging es auch um Innovation. Und da war so der klassische Gedanke, der in Deutschland vorherrscht, ich muss erstmal alle überzeugen. Und erst wenn alle überzeugt sind, kann ich was machen. Die vielen großen Dinge hätten sich überhaupt nicht umgesetzt an der Stelle, weil das viel zu viel Zeit und Nerven kostet, alle zu überzeugen mit richtigen Innovationen. Eckt man auch erstmal an, weil es unbequem ist, weil es neu ist. Und das merken wir. Wir merken aber gleichzeitig, dass der Bedarf da ist und dass, wenn die Leute sich's angehört haben, dass dann sehr, sehr schnell die Offenheit entsteht. Und das finden wir richtig gut. Und wir bauen diese Lösung ja jetzt nicht für diese 14 Modellstädte, sondern die haben sich bereit erklärt, bei der Verprobung mitzuwirken, hier mit Pioniergeist voranzugehen. Und der Gedanke ist, dass ab Januar die Lösung dann in den Rollout geht in Deutschland. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt haben wir März, das interessiert noch niemanden, was da nächstes Jahr kommt. Wir sind überhäuft worden von Anfragen von Kommunen, die jetzt hier nicht im Kreis sind, die sagen, kann ich das nicht schon früher haben? Und wenn ich es nicht haben kann, was kann ich denn machen? Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Was kann ich denn alles tun? Und Gleiches gilt dann auch für andere Akteure, die jetzt vielleicht nicht in den 14 Modellstädten vor Ort sind. Das wird kommen. informiert euch, macht euch schon mal Gedanken, was ihr für einen Beitrag einbringen könnt, wie ihr lernen könnt. Dann wird das Ganze schneller funktionieren und letztendlich profitieren wir als Gesellschaft davon, dass wir lebenswertere Städte erhalten, die eine Vitalität haben, die eine Wirtschaftlichkeit haben, was uns dann wieder zugutekommt.
Und welches ist die schönste Stadt der 14 Modellstädte? Du hast ja alle besucht, nehme ich an.
Natürlich, aber auch schon vorher. Und die Frage ist, und da kommt jetzt die Wissenschaftlerin durch, nach welchem Kriterium die schönste Stadt? Ich habe dir ja vorhin schon verraten, dass in Erfurt esse ich immer sehr, sehr gerne Eis oder besonders gerne Eis. Und so hat jede dieser Modellstädte eine Besonderheit, die sie auszeichnet, die sie so lebens- und liebenswert macht. Und bei dem einen ist es mehr was Touristisches, was Optisches, bei dem anderen sind es Anbieter oder eine Struktur, die vorhanden ist. Ich fahre in alle dieser 14 Modellstädte total gern und freue mich dann auch, wenn man jetzt im Sommer dann wieder mehr unterwegs sein kann mit gutem Gewissen und das dann vor Ort erlebt. Weil das ist ja gleichzeitig auch eine Besonderheit. Wir arbeiten 100% remote zusammen. Und das hätte wahrscheinlich vor 3 Jahren, hätten alle gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst euch da monatlich treffen für einen Showfix und müsst dann vor Ort arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Wir haben unsere virtuellen Chat-Kanäle, unsere virtuellen Meetings und haben damit ja noch eine ganz andere Geschwindigkeit, mit der wir arbeiten können, als wenn wir uns nur einmal im Monat vor Ort sehen würden für so ein Arbeitstreffen. Und das finde ich spannend. Auch da zeigt es ja letztendlich, man lässt sich auf Neues ein und kommt entsprechend gut voran.
Ja, ist erstaunlich, ne? Wie weit entfernt eigentlich diese alte Idee, dass man muss sich immer persönlich treffen, scheint. Ja, Eva, was soll ich sagen? Vielen Dank, vielen lieben Dank für deine tollen Worte, auch diese tolle Idee, die ihr hattet. Ich sehe es übrigens ähnlich wie die paar Stimmen. Ihr könntet damit schon dem einen oder anderen Makler etwas Geschäft wegnehmen. Aber das muss ja nicht verkehrt sein. Ja, ich glaube, das Thema Matching ist gerade im Einzelhandelsbereich ein extrem wichtiges. Bevor ich dich entlasse, muss ich aber noch eine kleine Kirsche über dich loswerden. Jeder, der bis hierher gehört hat, hat natürlich noch eine kleine Belohnung verdient. Du bist eine Wahlkölnerin. Aber man könnte an dem Sport, dem du nachgehst, schon seit deiner Kindheit eigentlich sagen, du bist eine, oder deine Wahlheimat war vorgezeichnet. Du bist nämlich Gardetänzerin und hast oder betreibst es als Turniersport, Gardetanz.
Korrekt, karnevalistischer Tanzsport war ein Sport meiner Wahl schon in frühester Kindheit und drückt jetzt die enge Verbindung aus, die wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass ich in Köln dann auch gelandet bin.
Wie kommt man denn dazu?
Ach, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man in einem kleinen Ort aufwächst, in dem es sehr, sehr starke Garden gibt, ist der Weg eigentlich direkt vorgezeichnet. Da ist vom ersten Kindermaskenball, den man besucht, ganz klar, da will man mal mitmachen, da will man dazu. Alle Freundinnen entscheiden sich dazu und das ist dann das Gemeinschaftsteam. Event, was man hat, 2-3 Mal die Woche Training und dann in der Session die Auftritte gemeinsam, entweder auf Veranstaltung oder dann auf der Turnierbühne.
Okay, also jeder, der nicht zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen ist, der musste dann Gardetanz machen.
Nein, musste. Die Entscheidung war schon freiwillig. Es gab natürlich auch noch diejenigen, die Fußball gespielt haben.
Ja, gut.
Aber mittlerweile ist die Anziehung und die Professionalisierung sehr hoch, dass auch aus dem Umkreis viele gezogen worden. Das ist professionell ausgebaut worden. Und man hat es nicht nur gemacht, wenn man es gemacht hat, sondern da war eine richtige Freude dabei. Also diese verschiedenen Elemente, die der Karneval ja auch auslebt, sieht man da auch. Zusammenhalten, Solidarität, mit anpacken, aber auch so eine Lockerheit, die man reinbringt, gepaart mit diesem sportlichen Gedanken, macht das Ganze schon zu einem ganz tollen zu einer tollen Freizeitaktivität.
Super. Ja, Eva, vielen lieben Dank auch für die tolle Geschichte nochmal zum Ende. Spannendes Hobby, aber auch ein sehr, sehr spannender Beruf und ein sehr spannendes Projekt, dem ihr nachgeht. Ich wünsche euch dafür alles Gute, aber das Wichtigste, was man aktuell wünschen sollte, bleibt gesund.
Und, Auf jeden Fall. Das wünsche ich auch allen Hörern und Hörerinnen. Gesund und sicher bleiben.
Genau, so kann man das wünschen. Und damit alles Gute für dich und für euch. Und für eure 14 Modellstädte, eine davon, also von mindestens einer, kann ich ja dann persönlich profitieren. Erfurt ist auch Teil eurer Initiative. Super, vielen Dank.
Ja, danke dir.